da muss sie schon zurückstecken. Das ist ein O-Ton. Kein erfundenes Zitat, keine Übertreibung. Das hat ein österreichischer Olympiasieger über seine Frau gesagt. Voll öffentlich und ohne Scham. Heute sprechen wir über den Mechanismus dahinter und darüber, was es kostet, immer in der zweiten Reihe zu sein. Willkommen bei Vereinbarkeit Next, dem Podcast für alle, die sich fragen, wie Karriere, Kinder und berufliche Verantwortung zusammengehen.
Wir sind Ines und Susi, zwei Gründerinnen, zwei Geschäftsführerinnen, zwei Mütter, zwei Frauen mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich lebe in einer Two-Career-Family
und ich bin alleinerziehend.
Gemeinsam sprechen wir über echte Vereinbarkeit zwischen Führung, Familienalltag und Selbstfürsorge.
Ehrlich, ungeschönt und ohne Filter.
Und über die Strukturen, die uns fordern oder eben auch fehlen. Schön, dass ihr dabei seid.
Hi Susi.
Hi Ines. Wie oft stehst du in der zweiten Reihe?
Mir gefällt die erste Reihe eigentlich auch ganz gut. Aber wir stehen zu zweit in der ersten Reihe. Das ist nämlich das Schöne. Du stehst ja auch in der ersten Reihe.
Das ist noch viel besser. Ich stehe auch in der ersten Reihe, ja. Und ich bin meistens ganz froh darüber.
Ja, nicht immer, aber ja, ab und zu denke ich mir, wäre die zweite Reihe ganz nett. Aber darum geht es heute nicht, sondern wir sprechen über den Skandal der Woche. Den Skandal schlechthin. Instagram ist voll davon. Aber bevor wir losstarten, einmal kurz zu unserem Vereinbarkeits-Ping-Pong. Was hat sich bei dir getan? Was war vereinbar? Was nicht?
Ich habe diese Woche oder letztes Wochenende eigentlich, also ich bin heute reingestartet und habe dir gesagt, ich bin sehr müde. Das stimmt, ich bin heute wieder, also mein Schlaf. Rhythmus, sondern im Rhythmus. Meine Schlafhygiene funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und langzeitige Hörer wissen, dass ich ja Mrs. Schlafpriorität bin. Aber gleichzeitig habe ich jetzt auch viel gearbeitet, nämlich auch am Wochenende. Und jetzt kann man darüber streiten, so, oh mein Gott, du hast am Wochenende gearbeitet. Aber es war total angenehm, weil da kann man in Ruhe arbeiten, weil natürlich niemand irgendwo dazwischen plaudert oder sich meldet oder sonst was. Also dazwischen plaudern tut schon, wenn nämlich die Kinder. Aber die waren super beschäftigt mit schönem Wetter und draußen sein und Freunde, die da waren und die da im Garten Fußball spielen. Und das Gute bei sowas ist, die brauchen mich dann nicht dafür. Sie wollen mich dann auch nicht dabei. Also das ist so, da bin ich dann eh nicht gefragt, habe ich keinen Auftrag. Und habe da wirklich gut arbeiten können und das war für mich dann auch, wenn sie dann da waren und was braucht haben und was gewollt haben, wir haben dann auch was unternommen. Also ich habe an beiden Tagen mit ihnen was unternommen und an beiden Tagen gearbeitet und ich habe gedacht, cool, das ist genau so eine Balance, die super ist. Aber natürlich habe ich jetzt im Haus nicht so viel weitergebracht, weil es ist ja bei mir, damit kann ich leben. Und ich war gestern auch auf einer Abendveranstaltung wieder und dann noch auf einer zweiten. Das heißt, ich habe auch da versucht, maxing out, was nur irgendwie geht. Man hat einen Babysitterabend und dann versucht man alles unterzubringen, dass man irgendwie geht.
Alles vollstopfen, alles was reingeht an sozialen Kontakten.
Genau, richtig. Und ich habe sie alle abgehakt sozusagen. Na, das ist einerseits ist es stressig und viel und wie gesagt, der Schlaf leidet gerade ein bisschen drunter, aber andererseits ist das auch gut gerade. Dass es funktioniert. Das ist schön. Bei dir?
Ich habe am Wochenende tatsächlich einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt keine anderen Menschen sehen. Es war ein total intensives Wochenende, es war super schön, Familienzeit. Ich habe so viel wegschupfen können, also von Projekten, von Arbeit, die liegen geblieben ist unter der Woche. Es hat alles super gepasst, es war alles super vereinbar. Wir haben uns das gut aufgeteilt, wirklich sehr viel intensive Zeit auch mit den Kindern verbracht. Und dann ist der Moment gekommen, wo dann wieder alles organisiert war für Sonntag und am See treffen. Und ich habe mir gedacht, boah, ich möchte eigentlich wirklich nur mit mir alleine sein. Mhm. Also ganz mit mir alleine. Und einfach ein Buch lesen und einfach in der Sonne liegen. Der Garten ist fertig, das ist schon alles hergerichtet. Ich würde jetzt einfach gern da sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Freunde nicht mag oder meine Familie nicht mag, aber ich wollte einfach nur mit mir sein. Und dann habe ich richtig gemerkt, ich war so zwider, dass ich da jetzt das nicht da kann und dass ich das einfach, dieses Bedürfnis gerade nicht leben kann, weil es natürlich nicht geht. Also ich kann jetzt nicht sagen, nein, ich fahre jetzt nicht am See, obwohl alles ausgemacht ist. Und da bin ich schon mit einer Laune runtergefahren. Es war dann eh voll, voll nett und hat eh voll passt. Mhm. Aber trotzdem in dem Moment habe ich gedacht, nein, ich möchte halt einfach nur mit mir alleine sein.
Ja, kenne ich.
Und ich habe mir gedacht, ich bringe das heute mal mit, weil wahrscheinlich geht es vielen so, ab und zu mag ich keine Menschen.
Ja.
Ich komme da voll drauf, ab und zu mag ich einfach keine Menschen.
Ja, einfach alleine sein. Alleine
einfach alleine sein. Ich bin so gern mit mir allein, ich bin so zufrieden mit mir alleine.
Alleine im Haus mal sein, ich finde das so toll. Und nicht arbeiten. Alleine im Haus sein und nicht Homeoffice, also nicht, sondern nur. Oder Haus und Garten.
Das ist ich versuche gerade mich zu erinnern, weil ich das letzte Mal da habe, kann ich mich jetzt nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Kann ich auch nicht, aber ich weiß, dass du es hattest, nämlich... Du hast es irgendwann einmal erzählt, wie du von, ich glaube, ungefähr von einem Jahr heimgekommen bist und dann über den Gartenzaun klettern musstest und weil du dich ausgesperrt hast und keiner da war. Und dann bist du im Garten gegangen und hast ein Buch gelesen, was nicht
stimmt. Eine kennt. Weil ich Gott sei Dank den Kindle drin gehabt habe. Ich glaube sogar, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nicht sogar war, als ich von der OMR heimkam.
Ich glaube nämlich auch, also es ist ziemlich genau ein Jahr.
Ja. Mhm. Passt, also dieses Mal, wenn ich wieder auf die OMR fahre, was ja nächste Woche ist, tada, wir freuen uns schon. Ja, also erste OMR auch gemeinsam.
Genau.
Ja, ich werde den Kindle wieder einpacken ins Handgepäck.
Und den Schlüssel nicht. Und dann schauen wir,
was passiert. Und den Schlüssel auch. Und den Schlüssel auch. Gut, so viel dazu.
Es passt ja dein Bedürfnis, sich rausnehmen und Zeit für dich sich nehmen, ja ganz gut zu unserem heutigen Thema, weil wir heute über Benjamin Karl sprechen werden.
Ja, Benjamin, wirklich. Benjamin, was hast du da gemacht?
Ja, was hast du da gemacht? Was hast du da gesagt? Ich glaube nicht, also ich hoffe, dass es eigentlich an fast niemanden vorbeigegangen ist, weil es eigentlich, also mein Feed ist natürlich voll davon, aber es ist meine Bubble auch, aber der Standard hat auch darüber geschrieben.
51.000 Likes auf den Insta-Post vom Standard.
Ja.
Also auf einen von den Insta-Posts. 51.000, Wahnsinn.
Ja. Wer Benjamin Karl jetzt trotzdem nicht kennen sollte, ich muss ehrlich zugeben, der Name war mir jetzt auch nicht so geläufig, obwohl ich dann gedacht habe, doch, ich habe es sogar mitbekommen da zu Olympia, ist österreichischer Snowboarder, zweifacher Olympiasieger, hat auch zuletzt Gold bei den Winterspielen in Mailand Cortina gewonnen, ist 40 Jahre alt und verheiratet mit seiner Frau und die haben zwei Kinder und er will jetzt, nachdem er alles im Snowboard erreicht hat, will er jetzt Radsportler werden. Das heißt natürlich auch sehr ambitioniert, sehr viel Training. Also Profisportler sein, wissen wir, ist sicher eine aufwendige und intensive Sache. Für nicht nur für ihn, sondern eben auch für seine Familie. Und er hat in dem Podcast Mind Games über eine Ehekrise gesprochen. Also eigentlich ging es um seine ganze Karriere und so weiter, aber auch darum, dass er den Moment hatte, dass seine Frau, weil er wollte da jetzt quasi seine Karriere wechseln, seine Frau nach 20 Jahren an seiner Seite meinte, irgendwann will sie auch Zeit für sich selbst haben. Mädelsurlaub, Freiheit etc. Und er sagt einfach drauf, es geht nicht.
Das ist also einfach mal einen Moment für sich alleine sein.
Ja, genau. Ich bin zuständig für die Finanzen. Ich muss diese, wie er es auch so schön formuliert hat, die vier Mäuler stopfen. Wenn er Termine hat, haben die Priorität uns. Da muss sie schon zurückstecken.
Wahnsinn. Ich wäre richtig wütend, wenn ich sowas höre. Also das geht mir einfach nicht ein, wie man im Jahr 2026 überhaupt so denken kann.
Ja.
Also das ist einfach, ist erschreckend und hintlerwöttlerisch, würde ich sagen.
Ja. Und es ist so lustig, wir machen diesen Podcast zur Vereinbarkeit, wo es genau darum geht, damit solche Dinge nicht passieren. Und dann ist es so, bam, draußen mit einer Selbstverständlichkeit, ohne Scham. Eben.
Ja.
Und es gibt ja einige, die das schon kommentiert haben. Ich finde, am besten hat es die Elisabeth Wagner, die es auch in dem Standardartikel erwähnt, mit dem Kommentar zusammengefasst. Aber es gibt auch einen super Artikel einen super Post auf ihrem Instagram-Profil dazu, wo sie wirklich jeden Satz davon noch einmal auseinandergenommen hat. Und ihr Fazit am Ende ist super, weil das ist dann wieder, wenn Männer dann sagen, the divorce came out of nowhere. Aber ja, die Männer begreifen irgendwie erst beim Scheidungsanwalt, dass ihre Frauen keine gratis arbeitenden Assistentinnen sind, sagt sie. Ja. Und das ist irgendwie sehr passend.
Ja, es ist wirklich, ich finde es total erschreckend. Und man merkt natürlich auch gerade auf Instagram, dass gerade Frauen extrem getriggert sind. Also alle Insta-Posts, die einfach da sind, werden natürlich sehr von Frauen kommentiert, aber auch von sehr, sehr vielen Männern. Und Da bin ich sehr beruhigt, dass das so ist. Was mich fasziniert, also negativ fasziniert, oder was ich einfach so erschreckend finde, ist, er hat das ja gar nicht besser gemeint. Ja. Er hat das ja gar nicht aus böser Absicht gesagt, sondern er hat das einfach total ernst gemeint. Also ja. Das ist seine Realität, also er hat einfach seine Realität und seine Sicht auf die Dinge einfach ganz klar kommuniziert. Und er hat ja gesagt, so ehrlich muss man einfach sein.
Ja.
Da muss sie halt schon zurückstecken.
Ja.
Das ist einfach so. Und der hat keinen Charme gehabt, der hat das nicht ironisch gemeint, der hat das einfach ausgelassen bei dem Podcast. Ich glaube, er bereut es jetzt eh.
Ja.
Aber ja, das ist einfach voll erschreckend.
Ja, und dann auch noch, er hat ja gleich im gleichen Satz dann noch hinten nach auch gesagt, ja, und dann hat er gesagt, naja, wenn es das, dann muss sie halt zurückstecken. Und wenn nicht, dann hat er die Trennung gleich in den Raum gestellt. Also so quasi, hey, es gibt gar keine, da diskutieren wir jetzt nicht drüber, weil wenn du das nicht machst, wie es ich will, na dann trennen wir uns bitteschön. Und das ist ja auch arg. Da tust du 20 Jahre deinem Partner den Rücken frei halten, damit er seine Karriere voranbringen kann. Und die wird dann auch unterstellt, ich habe dir das ja alles ermöglicht, was du wolltest, nämlich den Pool, das Haus, die Kinder, wo ich mir denke, ja, und davon hast du nicht profitiert, da hast du nicht, das wolltest du alles nicht.
Du bist nicht im Pool gelegen.
Genau. Du hast die Kinder, das finde ich dann überhaupt ganz schön, weil das kenne ich leider auch sehr stark, dieses, ja, aber du wolltest ja die Kinder. Und ich denke mir, du, Kinder kriegen, das ist schon eine Sache, die man zu zweit tut, hoffentlich, und wo sich zwei Leute dafür entscheiden. Und es sind seine Kinder auch. Und er kann sie auch nur haben und seine Karriere dann so vorantreiben, wenn sich jemand drum kümmert. Und diese Selbstverständlichkeit, na, die Frau wird es schon aus einem gewissen internen Antrieb und Liebe und so weiter tun, mit einer Selbstverständlichkeit.
Ja. Sie wollte ja die Kinder haben.
Ja, furchtbar.
Sie wollte ja Mutter werden.
Und diese ganze Care-Arbeit, dass das ein wirtschaftlicher Faktor ist, der andere ermöglicht, Geld zu verdienen, weil das leider nicht bezahlt wird, was ja in der Folge mit der Vera Steinhäuser, wer reinhören möchte, wir besprochen haben, der größte Wirtschaftsfaktor auf der Welt ist Care-Arbeit, er wird nur nicht bezahlt. Und wenn der nicht möglich wäre, wäre alles andere an Wirtschaft nicht möglich. Punkt. Und er stellt das so hin, na, du wolltest das ja und du, das ist ja ein Deal. Und wenn du das nicht wüsst, dann geh. Ja,
aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, da haben wir auch eine Folge dazu gemacht, man sollte sie halt schon, also das ist auch ein Ratschlag, den ich jedem Paar gebe, bevor sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten.
Ja.
Einfach ausmachen, wie sieht denn jeder das? Wie sieht jeder Teil des Paares, jede Einzelperson denn eine Elternschaft? Was ist denn die Vorstellung einer Elternschaft? Also das haben die zwar sicher nicht gemacht.
Ja.
Weil vielleicht war das immer schon in seinen Gedanken, dass er gesagt hat, hey, passt, ich mach noch mal Karriere. Ich hätte gerne eine tolle Frau, die daheim ist, die meinen Rücken freischaufelt, die sich um die Kinder kümmert, die einfach da ist. Aber ich würde mit dem Ganzen nichts zum Tor haben.
Ja.
Wenn sie das gewusst hätte, hätte sie sich dann hoffentlich nicht drauf einlassen. Und hätte gesagt, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank.
Ja, vielleicht. Oder sich bewusst drauf eingelassen, weißt du?
Genau.
Oder umgekehrt, es müsste auch okay sein, nach 20 Jahren zu sagen, ich meine ganz ehrlich, die 20 Jahre, was ich vor 20 Jahren wollte und was jetzt ist, ist ganz was anderes. Es ist doch okay, seine Meinung da zu ändern zu einem gewissen Grad. Also selbst wenn sie dem zugestimmt hätte und sagt, ja, okay, das ist der Deal, so machen wir das. Aber hey, die 20 Jahre, die waren jetzt dann doch sehr anstrengend, auch für mich. Da gehen wir ja dann eh später noch drauf rein, was Ambitionen mit den Partnern machen, mit denen, die da zurückstecken. Aber dann zu sagen, hey, nach 20 Jahren hat sich mein Leben auch verändert und ich will das anders, aber dass du nicht gleich mit einer Scheidung und einer Trennung konfrontiert wirst, so ultimativ, sondern einfach zu sagen, hey, red mal drüber bitte. Schau mal, dass wir einen gemeinsamen Way Forward finden, weil du bist mir wichtig, sondern du bist ja austauschbar. Du bist ja dann nur die sich um das kümmert, was ich brauche und mir alles ermöglicht, was ich brauche. Und nicht bist du austauschbar. Wegwerfware. Sehr arg.
Was würdest du dem Benjamin sagen, wenn er jetzt bei uns im Podcast sitzen wird?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm reden wollen würde, weil ich glaube. Aber
das nennt man Energiesparen.
Das nennt man Energiesparen, ja. Nicht mit toxischen Menschen zu viel Zeit verbringen. Ich würde ihn fragen, was seine Frau in den 20 Jahren investiert hat und ihn vielleicht einmal so aufrechnen lassen, welchen Preis sie bezahlt hat, damit er Gold holen konnte. Und dann ihm auch genau das, was ich vorher meinte, dieses ganze Aufrechnen von er finanziert die vier Mäuler, dann hat er eben nur eine halbe Rechnung gemacht, weil diese 4 Mäuler sind nur möglich, weil sie sich darum kümmert. Die andere Hälfte ist das, was sie leistet und was eben nicht am Konto abgebildet ist. Und das ist wahnsinnig unfair, dass man das nicht sichtbar macht und nicht anerkennt.
Ja, bin gespannt, ob du es mit dem Mund tot machen kannst.
Na, wahrscheinlich
aber
nicht.
Wahrscheinlich hat er sich das nie durchgedacht, ja.
Ja, er kommt wahrscheinlich auch aus einem System, wo das gar nicht in seiner Welt drinnen ist. Aber das ist ja leider so, dass dieses System gibt, das ihm nie verlangt, von ihm diese Frage zu stellen. Weil natürlich viele mitmachen, weil es auch etabliert ist. Und deswegen sagen wir ja immer wieder, wirtschaftliche Unabhängigkeit ist wichtig, ist extrem wichtig. Und es klingt total super, wenn man sich irgendwie wirklich dafür entscheiden möchte, zu Hause zu bleiben und sich um die Kinder zu kümmern. Aber dann bitte klärt das, dass ihr irgendwann selber dran seid auch oder wie ihr da wieder rauskommt oder wie ihr finanziell unabhängig seid, weil ihr wisst nicht, was passiert. Und ja, das, was ich mir frage, ist natürlich interessant, ist ja, dass dieses Video und dieser Ausschnitt auf Instagram von diesem Mind-Podcast, das ist ja mittlerweile runtergenommen.
Mhm. Es sind alle anderen drauf, nämlich.
Ja.
Es ist nicht mehr da.
Es ist nicht mehr da und ich frage mich natürlich jetzt auch, ja, er hat den Shitstorm, er wird sich ärgern ohne Ende. Ich weiß nicht, ob er seine Meinung überhaupt ändert, aber er wird sich ärgern. Ich finde es ja auch sehr spannend, dass er gesagt hat, und diese Diskussion war einmal beim Schlafengehen im Bett und da hat er das Gespräch geführt und das war sein Ultimatum und dann gehst halt. Und am nächsten Tag war es wie weggewischt. Er hat seine Frau nie gefragt, was jetzt anders ist und seitdem kein Thema mehr. Und ich denke mir, naja, was passiert da jetzt in ihrem Kopf? So, okay, sie hat kapiert, mit dem kannst du nicht diskutieren. Der hat seine Meinung. Das heißt, wenn ich weiterrede, dann lässt er mich einfach stehen. Und sie muss sich jetzt entscheiden, mache ich das System einfach weiter mit oder im Hintergrund die Scheidung, ja. Wer weiß. Aber ich frage mich umgekehrt, wenn es für sie auch okay ist jetzt so, wie geht's der jetzt eigentlich?
Ja.
Also nicht einmal so, wie geht's ihm?
Ja, und vor allem, wie geht's ihr jetzt?
Ja, genau.
Wie geht's ihr jetzt?
Genau.
Wo das einfach in der vollen Öffentlichkeit ist und das einfach da ist und jeder redet über sie und jeder urteilt jetzt auch über ihre Beziehung. Vielleicht passt es ja für sie wieder.
Ja.
Vielleicht ist das ja einfach auch ihr System und also was ja auch okay ist, wenn es so wäre, wenn es für sie passt. Aber jetzt redet einfach gefühlt ganz Österreich darüber oder halb Österreich.
Ja.
Und das ist halt auch ein Wahnsinn. Gut, kurze Pause hier, einmal durchatmen und gleichzeitig auch eine Frage an unsere lieben Hörer und Hörerinnen. Gibt es in eurer Beziehung auch einen Benjamin-Karl-Mechanismus? Vielleicht gar nicht so drastisch, aber vielleicht unterschwellig. Wessen Termine haben meistens Vorrang? Wessen Erschöpfung wird zuerst gesehen? Auf welchen Energiehaushalt wird zuerst Wert gelegt? Wer kümmert sich um alles?
Ja, schaut mal dorthin. Ich glaube, das sind gute Reflexionsfragen.
Ja.
Und ich glaube, man kann auch diesen Vorfall ja auch als Gesprächsanlass sehen.
Ja.
Und ich finde es auch schön, dass sich auch einige Männer eben dazu auch geäußert haben. Und ich finde generell, dass das momentan auch so ein kleiner Wandel dank Colleen Fernandes auch passiert ist in Richtung, auch die Männer dürfen nicht stumm sein. Und was da auch passiert ist jetzt, es war ziemlich interessant, parallel zu dem Benjamin-Karl-Vorfall ist in ein paar Tage davor im Brutkasten-Magazin ein Artikel online gegangen, der das Ganze eigentlich aus ein bisschen einer anderen Perspektive beleuchtet, nämlich aus der Perspektive, was passiert, wenn Ambition und Liebe aufeinandertreffen. Nicht aus der Sicht der Gründerinnen, die immer diese Ambition haben, also Startup-Gründerinnen, die wirklich hustlen, um ihr Unternehmen voranzubringen, sondern aus der Sicht der Partnerinnen. Und der ist eigentlich ganz spannend, passt auch ganz gut dazu.
Ja, weil er einfach voll zeigt, also der Text hat mich voll bewegt, weil er einfach auch voll zeigt, dass die eigentlich nur im Hintergrund dabei sind, haben ja auch was gewagt und dann halt auch verloren, weil die stecken ja genauso die Energie rein im Hintergrund.
Ja, sind auch Risikokapitalgeber quasi.
Sind Risikokapitalgeber, genau. Und haben halt in dem Fall leider verloren. Der Brutkasten hat zwar in der Märzausgabe 2026, der Titel hat Kraftakt geheißen und da hat er eben Partnerinnen und Partner von Gründerinnen zu Wort kommen lassen. Und das waren einfach Perspektiven, die sonst nie gehört werden.
Ja, genau. Da gibt es eben unterschiedliche Startup-Gründer, zum Beispiel der Martin Kranig, der hat sein Fintech-Startup Monkey mitgegründet und seine Frau sagt, heute sehe ich, diese Zeit hat uns viel gekostet, aber sie hat uns auch unglaublich geprägt. Und das ist natürlich ein Satz, der stimmt. Also es ist ja auch, ich glaube, wir sind beide Unternehmerinnen, wir wissen auch, es kostet uns natürlich auch viel, aber es prägt natürlich auch eine Beziehung. Aber es romantisiert hier nichts, aber es wird auch nichts verurteilt. Und sie beschreibt halt, dass das Startup immer unterschwellig präsent ist. Selbst bei Familienbesuchen an Feiertagen ist der Mann am Laptop irgendwie gesessen oder als Beifahrer immer gefahren und gearbeitet. Nach dem Mittagessen noch kurz Investorengespräche und kein Moment wirklich frei. Und ich finde das jetzt lustig eigentlich, wenn ich das jetzt so erzähle und über mein was war vereinbar, was war nicht vereinbar so rede. Es ist so, als Unternehmer, du bist irgendwie always on gefühlt, weil es ist im Kopf immer mit
dabei. Ich sehe mich gerade Beifahrersitz mit dem Notebook. Ja. Es ist einfach so. Und gerade in dieser Gründungsphase, beide haben ja selbst gegründet, an und dazu mal, und ich hatte einen einzigen Tag in der Woche frei. Das war der Samstag oder der Sonntag. Den haben wir uns bewusst ausgemacht. Und ich habe an Jürgen kennengelernt, 3 Monate nach der Gründung. Ja. Und das war natürlich total, ich war total im Aufbau. Und er hat sich auch darauf einlassen müssen. Und der hat gewusst, ich werde es nie vergessen, ich bin einmal um 4 in der Nacht aufgestanden und bin einfach, natürlich hatten wir noch getrennte Wohnungen, auch am Anfang unserer Beziehung, bevor man dann alles zusammenlegt. Und ich bin um 4 in der Früh aufgestanden und bin heimgefahren in mein Homeoffice und habe gearbeitet. Und er hat gesagt, okay, es war voll schräg, steh auf und dann bist du nicht mehr da. Und natürlich, der hat sich auch darauf einlassen müssen. Also das, jeder muss sich darauf einlassen. Und es ist einfach so, man arbeitet einfach. Man muss einfach die ganze Energie reingeben. Also gründen ist jetzt nicht 9-to-5 Montag bis Freitag. Das wird nicht funktionieren.
Ja, und es wird auch
nicht in der Welt, in der ich lebe.
Ja, und es ist auch, dass die Gespräche natürlich davon dominiert sind. Also es ist, selbst wenn der Partner nichts mit dem zu tun hat, aber es ist einmal so, man wird in Gespräche reingezogen werden, die sich um Arbeit drehen, ja. Mehr als, glaube ich, wenn man irgendwo angestellt ist, nehme ich jetzt mal an.
Voll. Also ich merke es auch bei uns. Ich meine, der Jürgen hat auch vor 5 Jahren gegründet und natürlich war das dann bei ihm genauso, bevor dann der Gustav auf die Welt kam und ja Pause gehabt hat. Aber auch die Karenzzeit war bei uns von dem geprägt. Er hat ja trotzdem gearbeitet. Ja. Aber ja, auf jeden Fall zurück zum Brutkasten-Thema oder Artikel. Da war auch die Nicole Berger. Die Nicole Berger ist die Partnerin des Serial Founders Andreas Chas, also dem Pioneers-Mitgründer. Und die sind seit 17 Jahren ein Paar. Und sie hat auch gesagt, diese finanzielle Unsicherheit, die war tragbar. Also das hat passt, aber es war halt auch nicht immer leicht. Und besonders, weil sie auch die Eltern halt viele Sorgen gemacht haben. Jetzt kommt dann quasi nochmal ins Spiel, dass du nochmal Stakeholder hast, die du auch noch beruhigen musst, emotional wahrscheinlich. Das ist ja auch Energie, die da verloren geht und die du irgendwie hergeben musst.
Ja, und diese Unsicherheit, die hast du natürlich auch als Unternehmer. Unternehmertum ist ein Rollercoaster-Ride und gerade mit Finanzierungsrunden. Und diese Unsicherheit ist natürlich nicht nur ein Paar, die breitet sich aufs ganze soziale Umfeld dann auch irgendwie aus. Und alle tragen es irgendwie mit. Und die Nicole hat ja dann ziemlich offen auch gesagt in einem Artikel, dass sie dann bei Kind 2, glaube ich, ins Burnout auch geschlittert ist, kurz einmal, weil sie, ja, für sie das alles zu viel war. Und dass sie jetzt ja einen Weg rausgefunden haben, also der Andreas das mehr auch erkannt hat und gesehen hat, wie schwer es ist für den Partner auch durch diese Rollercoaster-Rides durchzugehen. Und er nimmt sich jetzt bewusster raus und bewusster Zeit für Familie und für das Gemeinsame. Und die meditieren auch jeden Tag in der Früh gemeinsam, Ines. Also deine Meditationsroutine, ne? Da können wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Ich habe heute versucht, wieder in das 5 AM Club Game zurückzukommen. Wirklich, seit gestern probiere ich es. Also seit 2 Tagen weckt mich mein Whoop-Armband um 5 Uhr auf und ich denke mir, boah, na. Heute bin ich dann aufgestanden und habe gedacht, ich gehe jetzt mal Haar waschen.
Priorities, Nita.
Priorities. Ja, ich habe es gestern nicht geschafft, weil ich einfach so lange noch abends gearbeitet habe. Aber ja, gut. Dann war noch im Brutkasten-Interview der liebe Christoph Eichhorn. Der Christoph Eichhorn ist auch Partner einer Gründerin. Da ist jetzt einmal er der Mann, der wartet. Und der hat die Frage gestellt bekommen nach seiner Gefühlslage. Und da hat er geantwortet, beides kann gleichzeitig existieren. Müdigkeit und Stolz.
Ja, Das finde ich so passend. Das ist, und das so genau, so fühlt sich's an. Müdigkeit, genau. Und Stolz. Und auch Müdigkeit und Energie, beides. Also ich finde es so spannend. Ich habe dir ja auch gesagt, ja, Schlaf und auch wie wir heute reingestartet sind, bin müde heute. Aber ich weiß auch, dann geht's an, zack. Und man ist da und man hat Spaß dran und es gibt einen Energie. Und es ist auch beim Arbeiten so. Und das finde ich so, wenn man im Flow ist, wenn es passt, das ist so einerseits, boah, es ist anstrengend. Aber ja, das ist wieder unsere Folge, einfach und versus leicht. Ja. Es darf auch schwer sein. Und das ist eine Ambiguität, dieses tolle Wort, wo mir gar nicht der deutsche Begriff dazu jetzt einfällt, die normal ist und die natürlich auch die Partner mittragen müssen.
Ja, und das ist ja das, was sie über alle drei Geschichten zieht von diesem Interview. Am Ende hat sie nämlich bei allen was verändert. Die Claudia und Martin teilen sich die Kinderbetreuung und den Alltag deutlich ausgeglichener aus. Bravo, Chapeau, ihr wisst, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Und sie sagt einfach, das entlastet voll, es entlastet enorm. Das ist aber auch kein Selbstläufer. Das ist immer ein Weg, der mit Kosten verbunden ist, der mit Erschöpfung verbunden ist. Auch mit Momenten, wie wir wissen, die man nie wieder zurückkriegt.
Ja, das kommt nämlich auch irgendwo in dem Artikel vor, dass irgendeiner, ich weiß nicht mehr, sagt so, ja, er hat natürlich auch viel verpasst. Mit den Kindern genau. Und so. Ja.
Genau, ohne Verzicht geht es einfach nicht.
Ja.
Was verbindet die Brutkastengeschichte mit der Benjamin-Karl-Geschichte? Warum bringen wir beide Themen, beide Artikel, beide Stories heute in unserem Podcast?
Ja, in beiden Fällen steht eigentlich die Frage im Zentrum, wer sieht die Leistung der zweiten Reihe? Also so wie wir eingestiegen sind. Und wann wird aus Unterstützung eine Selbstverständlichkeit, die niemand mehr als Leistung wahrnimmt?
Genau, wann kippt einfach auch dieses, ich stehe hinter dir immer. Sagt man ja voll leicht, ich stehe immer hinter dir.
Hm.
Und wann kippt das ist, ich stehe immer zurück.
Ja, genau. Und wenn man das zusammen denkt, dann ist eigentlich der Kern immer dasselbe. Vereinbarkeit ist kein individuelles Problem, es ist ein Beziehungsproblem und oft ein Sichtbarkeitsproblem. Weil wer sieht, was der andere wirklich leistet? Benjamin Karl sieht sich als Finanzierer, er sieht sich nicht als jemanden, der von seiner Frau getragen wird. Das zählt er einfach nicht. Und die Claudia Kranig, die Partnerin von dem Founder, hat irgendwann gesagt, diese Zeit hat uns viel gekostet und das ist dann der Moment, wo jemand anfängt, die wahren Kosten zu sehen.
Ja, und das ist das Interessante daran, dass leider oft eine Krise dafür braucht, dass man solche Themen auch wahrnimmt in einer Beziehung. Und entweder bricht es halt dann auseinander, jemand brennt aus, Startup scheitert und dann wird's erst geregelt. Das ist einfach das Erschreckende an diesem Thema, dass es oft einfach den Crash braucht, dass man sieht und dann ist es halt leider oft schon zu spät.
Ja, deswegen Rat an alle, dass Zählen der Kosten oder das Sehen der Kosten oder der Aufteilung muss man einfach früher machen und nicht erst beim Scheidungsanwalt, weil dann wird er wirklich aufgerechnet und nicht erst, wenn einer zusammenbricht.
Wie schaut das konkret aus? Du hast ja da mehr Erfahrung.
Mit Scheidung, ja, habe ich. Nein, aber mit dem, wie man es dann wirklich aufteilt, nein, also dass nicht so weit kommt, habe ich eben weniger Erfahrung, aber ich glaube, das bist dann eher du, aber ich denke, regelmäßige Gespräche, nicht nur über die Logistik dahinter, sondern auch über die Belastung, also nicht nur, wie teilen wir es uns denn auf, sondern auch, was macht das mit dir und auch dieses, wer ist gerade erschöpft, wessen Bedürfnisse wurden diese Woche zurückgestellt, wer hat was getragen, das niemand gesehen hat. Ich habe das in einem anderen Podcast einmal gehört, es ist ja nicht immer. Also wir reden von 50-50, aber 50-50 geht ja nicht immer. Und es ist auch okay, dass es nicht immer geht. Nein. Aber es geht nicht um das, was gemacht wird, so aufzuteilen, sondern auch, wie viel Energie hat gerade jemand. Und die haben das genau. So, die haben immer so ein Check-in gegenseitig, so wo stehst du? Bist du auf 100 oder bist du auf 20 oder bist du auf 60? Und dann war so, hey, ich bin heute nur auf 20, dann passt, ich bin auf 80, dann übernehme das und das. Und auch mal umgekehrt und dann zu sagen, hey, wir sind beide auf 40 nur, wie können wir das jetzt regeln? Also wo können wir uns jetzt Hilfe vom Außen holen? Und das fand ich sehr spannend, auch über Energielevels miteinander zu sprechen. Nicht nur über das, was am Tisch liegt und To-Dos sind, die jetzt fair aufgeteilt werden müssen, sondern auch, was ist jetzt gerade am Tisch, emotional auch und belastungstechnisch.
Das klingt einfach, dass man das tut. Und in vielen Beziehungen ist es auch einfach, wenn man es gelernt hat zu tun. Also ich kann da voller Stolz behaupten, dass das wir sehr gut hinbekommen haben. Aber das ist, glaube ich, ein Mindset-Thema und weil wir das von Anfang an auch so gelebt haben. Ich weiß aber auch, dass andere Themen, und die gibt es natürlich in jeder Beziehung und auch bei uns, über andere Themen muss man lernen zu sprechen. Wie gesagt, es klingt immer sehr einfach, wenn man so einen Ratschlag bekommt. Gleichzeitig ist es halt voll ungewohnt und beide Partner müssen das auch wollen, dass man dieses Gespräch auch sucht und dass man so ein Gespräch auch führt. Das hat, also egal in welcher Beziehung, finde ich, also das hat in der Liebespartnerschaft oder Elternpartnerschaft, aber genauso wie in jeder anderen Freunde, Partner, also man muss einfach diese Kommunikation miteinander wirklich offen sprechen, ist halt oft ungewohnt, weil wir es einfach auch nicht gelernt haben zu benennen. Genau, wir lernen dann einfach zu funktionieren. Ja. Ich will noch was sagen, was mir wirklich, wirklich auch wichtig ist, weil ich das einfach nicht nur privat voll sehe und es passt einfach voll zum Thema, sondern auch als in meiner Rolle als Führungskraft, als Geschäftsführerin. Und ich habe das eben nicht einmal erlebt, sondern zweimal, dreimal und schon irgendwie mit einer systematischen Regelmäßigkeit. Und ich sehe schon, weil wir eben reden von, wer steht in der zweiten Reihe, dass top qualifizierte Frauen, die nach ihrer Elternzeit einfach nicht mehr in ihre alte Rolle zurückkehren und die sich mit weniger Verantwortung zufrieden geben, weil sie sich anpassen an die Vollzeitkarriere ihres Partners. Und mir macht das oft sehr, sehr wütend, weil ich einfach sehe, wie viel Potenzial da verloren geht. Und dann kommen nachher eben diese Benjamine dieser Welt mit solchen Aussagen. Und wenn ich die zwei Realitäten nebeneinander hinlege oder aufeinander hinlege, dann passt das einfach nicht zusammen. Ja. Und für mich ist das dann einfach auch die logische Konsequenz, wir als Gesellschaft können es uns gar nicht leisten, dass wir nicht über Vereinbarkeit sprechen. Ja,
absolut. Das ist ein schöner Satz. Da können wir eigentlich fast schon aufhören mit dem Satz. Aber noch kurz ein paar Takeaways, glaube ich, für die Folge. Also erstens stellt euch generell die Frage, wessen Karriere, oder nehmen wir mit, wessen Karriere das Leben finanziert, ist noch lange nicht derjenige, der am meisten leistet. Care-Arbeit ist Arbeit, unsichtbare Arbeit ist Arbeit.
Und die zweite Reihe zahlt einen echten Preis. Und das ist ein Preis, der muss einem bewusst sein und nicht erst im Nachhinein sichtbar werden dürfen.
Ja. Und drittens, wenn dein Partner, deine Partnerin sagt, ich möchte auch etwas für mich, dann ist das kein Angriff, dann ist es ein Bedürfnis und das verdient keine Scheidungsdrohung, sondern ein echtes Gespräch.
Und viertens, unser viertes Takeaway, lasst euch nicht aus der eigenen Karriere rausverhandeln und nicht aus einem traditionellen Rollenbild heraus, nicht aus einer Erwartungshaltung heraus und auch nicht aus Bequemlichkeit anderer Benjamine dieser Welt heraus.
Wenn euch,
jetzt sage ich das Wort Benjamin nicht mehr. Ja. Benjamin wird jetzt ein Synonym für ganz viele Sachen.
Benjamine.
Der Benjamin. Genau. Benjavu. Wir haben ein Benjavu.
Wir haben ein Benjavu, das finde ich gut.
Wir haben dann ein Benjavu. Das nehmen wir uns jetzt
das
mit.
Das nehmen wir uns mit.
Gut.
Wenn euch diese Folge etwas gegeben hat, dann teilt sie mit jemandem, den ihr kennt, der vielleicht gerade in der zweiten Reihe steht oder jemand, der das nicht sieht, dass jemand in der zweiten Reihe steht. Und ja, wir freuen uns über Nachrichten, Gedanken, Momente in den Kommentaren. Wir lesen das, wir antworten auch sehr gerne, wir führen gerne Gespräch mit euch, gibt uns Beispiele. Und ansonsten bleibt uns nichts zu sagen. In diesem Sinne, auf zur nächsten Folge und auf weniger Benjavus.
Benjavus. Schönen Tag. Tschüss.
Wenn euch Vereinbarkeit Next gefällt, dann teilt den Podcast gerne mit Menschen, die sich für echte Vereinbarkeit interessieren. Am meisten unterstützt ihr uns mit einer Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft, sichtbar zu werden, zu bleiben und gehört zu werden. Und wir freuen uns riesig über den Austausch mit euch. Schreibt uns auf LinkedIn unter Ines Eschbacher und Susanne Holzer oder kommentiert direkt unter der Folge. Bis zur nächsten Folge zwischen Mut, Macht, Karriere und Familie.